Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen seid Ihnen am Mikrofon Andrea Marti. Immer wieder berichten Menschen in der Geschichte der Kirche von Erscheinungen der Gottesmutter Maria. Orte wie Lourdes, Fatima oder Medjugorje sind für viele Gläubige zu Orten des Gebets, der Hoffnung und der Umkehr geworden. In der heutigen Sendung referiert Kaplan Dr. Tobias Hauenstein zum Thema Marienerscheinungsorte, die Botschaften und ihre Bedeutung. Viel Erbauung und geistigen Gewinn.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Hörerfamilie, Sie hören Kaplan Dr. Tobias Hauenstein, ein armseliger Sünder, ein Priester aus dem kleinen Bistum Vaduz-Liechtenstein. Ich habe einen Vortrag gemacht vor kurzem über das Thema Marienerscheinungen. Ich wollte das eigentlich in einem Vortrag unterbringen, aber ich habe jetzt festgestellt, dass das zu viel Stoff ist. Und jetzt habe ich gedacht, ich mache das in zwei Teilen. Der erste Teil beschreibt Marienerscheinungen allgemein. Was sind sie? Was bedeuten sie? Was wollen sie uns sagen? Und jetzt der zweite Teil beschreibt einzelne Erscheinungsorte und ihre Botschaft und ihre Bedeutung. Wir fangen an mit Guadalupe in Mexiko, 1531. Guadalupe am Stadtrand von Mexico City ist der meistbesuchte Wallfahrtsort der Welt. Etwa 20 Millionen Menschen besuchen jährlich die Erscheinungsstätte Mariens. Ich habe hier ein Bild vor mir. Es ist vor allem dann beim Erscheinungsjubiläum im Dezember so, dass da Millionen kommen. Also das ist bei uns, gar nicht wirklich vorstellbar, was da an den Erscheinungshochfesten am Jahresjubiläum los ist. Vor kurzem mit einer guten Freundin gesprochen aus den USA, die eine große Verehrerin der heiligen Philomena ist. Bitte für uns, heilige Philomena ist eine ganz, ganz große Helferin. Ihr Grab ist in Mugnano del Cardinale in Italien, im südlicheren Teil. Diese gute Bekannte aus den USA kommt ursprünglich aus Mexiko. Und dann hat sie gesagt, Vater, ich würde gerne mal am Fest der heiligen Philomena, ich glaube, das ist der 11. August, dort runterreisen. Ich weiß schon, dass das dann extrem ist. Dann habe ich gesagt, Patricia, da ist nichts extrem am 11. August in Mugnano del Cardinale. Bin einmal dort gewesen am 11. August. Das ist sehr, sehr überschaubar. Da ist noch nicht einmal die Kirche ganz voll. Sie haben hier in Guadalupe links dann sozusagen die neue Basilika, die 1975 eröffnet wurde, und rechts die alte Basilika, an der natürlich sehr, sehr lange gebaut worden ist. 1709 wurde sie fertiggestellt. Ja. De gustibus non est disputandum, sagt man, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Mir gefällt natürlich die alte Basilika schon deutlich mehr als die im doch recht modernen Betonstil gebaute neue Basilika. Was ist passiert in Guadalupe? Maria erscheint 1531 dem Azteken. Die Namen sind immer kaum auszusprechen. Ich probiere es mal. Cuauhtlatoac. Dieser ist 1521 im Alter von 51 Jahren getauft worden. Er war also schon ein Christ, auf den Namen Juan Diego. Die Azteken hatten, wie ich schon im Teil 1 gesagt hatte, eine furchtbar grausame Götterreligion. Sie opferten jedes Jahr mehrere tausend Menschen ihren Dämonen auf den Tempelpyramiden. Vor kurzem mal gelesen, dass man das auch wissenschaftlich immer mehr bewiesen hat, dass da wirklich tausende Menschen umgebracht worden sind. Sie glaubten, dass sie dann mit dem Blut der Menschen eben ihre Götter besänftigen müssen oder besänftigen können. Das, ja, man muss ganz ehrlich und nüchtern sagen, der Satanismus hat schon immer das gleiche Gesicht gehabt, ob wir im Jahr 2026 sind oder 1531. Maria erscheint auf dem Hügel Tepeyrac. Dieser Hügel war einer Schlangengöttin geweiht. Maria erscheint dort, um zu zeigen, dass sie natürlich stärker ist als die Schlange, dass sie mächtiger ist als diese falschen Götter. Eine Parallele zum Beispiel auch dann zum Alten Testament, zum Protoevangelium. Die Frau wird der Schlange den Kopf zertreten. Der Juan Diego wird von einer Stimme gerufen. Er sieht eine, Zitat, Dame von überwältigender Schönheit. Ihre Gewänder leuchteten wie die Sonne und die Strahlen, die von ihr ausgingen, durchdrangen die Felsen der ganzen Umgebung. Maria sagt dann, es sei ihr innigster Wunsch, dass auf dem Hügel eine Kirche gebaut werden soll, und der Juan Diego möge doch bitte mit diesem Anliegen zum Bischof gehen. Der Bischof von Mexiko-Stadt zeigt zuerst wenig Interesse. Er sagt dann auch, er verlangt ein Zeichen, das als Beweis dienen soll, dass es sich hier um keine Einbildung handelt. Maria sagt dann, sie wird das Wunder bewirken. Am nächsten Tag geht der Juan Diego wieder zum Bischof. Er öffnet seinen Mantel, Tilma heißt das hier in dieser Sprache, und wie durch ein Wunder erscheint auf dem Mantel ein herrliches Bild der Mutter Gottes. Rosen fallen heraus, alle sinken auf die Knie und sind überwältigt. Das ist das Wunderbild von Guadalupe. In der neuen Basilika können Sie es eben verehren. Das Wunderbild, das wirklich ein großes Wunder ist und seit Jahrhunderten hoch verehrt wird. Das Spannende ist, dass die Azteken das Marienbild wie ein Buch gelesen haben. Die Frau steht da, sie faltet die Hände, sie betet, sie schaut etwas nach unten, wie das immer bei den Marienerscheinungen ist. Bei den Mariendarstellungen. Okay, das ist hier keine Göttin. Sie schaut nach unten und betet Gott an, also ist sie selber nicht Gott. Maria steht über dem Mond, also Maria ist stärker als der Mondgott, den es natürlich nicht gibt in dem Sinn, oder ja, Götter der Heiden sind Dämonen, sagt die Bibel. Dann die Sterne auf dem Mantel, auch die Farbe des Mantels, das hat alles eine Bedeutung. Viele Wunder geschehen und innerhalb weniger Jahre werden 9 Millionen Azteken getauft. Das ist die größte Bekehrungswelle der Kirchengeschichte. Das Bild wird dann später wissenschaftlich untersucht. Man stellt fest, dass keinerlei Farbe nachzuweisen ist. Es ist eher wie ein Foto und das vor 500 Jahren. 1955 entdeckte man, dass in den Pupillen des Bildes mikroskopisch klein die Szene von damals abgebildet ist, als Juan Diego den Bischof besuchte und das Wunder geschah. Es ist auch wissenschaftlich nicht erklärbar, dass der Stoff so gut erhalten ist. Der Mantel ist aus Kaktusfasern hergestellt. Das ist ein Material, das sonst 20 Jahre hält. Der Mantel ist fast 500 Jahre alt. Er weist nicht die geringsten Zeichen von Verfall auf. Wunderschön, dass der Juan Diego, eben der Seher von Guadalupe, bitt für uns, dann endlich 1990 selig und 2002 jeweils vom heiligen Papst Johannes Paul II. Heilig gesprochen worden ist, als erster Ureinwohner Lateinamerikas. Das Bild ist mehrfach durch ein Wunder erhalten geblieben. 1791 goss ein Kirchendiener, der den Rahmen des Bildes reinigte, aus Versehen, sagen wir mal aus Versehen, heißt es in den Quellen, eine Flasche Salpetersäure über das Bild. Bild ist unversehrt. Später versuchte ein Verbrecher, das Bild mit einer Sprengladung zu zerstören. Alles ringsumher ging zu Bruch. Nur das wunderschöne Gnadenbild der Himmelskönigin blieb unbeschädigt. Gegen Maria anzukämpfen macht also keinen Sinn. Wir denken ein bisschen nach über das, was wir hier gehört haben aus der Kirchengeschichte, und hören ein schönes Marienlied. Ja, liebe Freunde, wir schauen weiter in die Marienerscheinungen hinein. Wir gehen von einer Weltstadt in die nächste. Wir gehen von Mexiko-Stadt nach Paris. Die Erscheinungen eben von Maria 1830 in Paris. Diese Erscheinungen sind weltberühmt geworden, besonders durch die wundertätige Medaille, die dort von Maria in Auftrag gegeben wurde, kann man sagen. Maria erschien dreimal der heiligen Katharina Labore, einer Klosterfrau in ihrer Klosterkirche in Paris, mitten in der Stadt. Maria erschien ihr auf der Erdkugel, auf der Schlange, also dem Teufel stehend, mit ausgebreiteten Armen, von Strahlen umgeben. Maria sagte der Begnadeten, dass Medaillen geprägt werden sollen, die dieses Bild zeigen. Sie kennen das Bild hoffentlich, wir sehen auf der Vorderseite das Bild von Maria, die auf der Erde steht, auf der Schlange steht und aus ihren Händen gehen Gnaden heraus. Das wunderschöne Gebet, außen herum eben aufgeprägt, das Maria gegeben hat. O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Der heilige Maximilian Maria Kolbe, bitte für uns, war auch ein großer Verbreiter dieser wundertätigen Medaille. Er hat dann das Gebet noch erweitert. O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Und dann noch als Zusatz, bitte für die Freimaurer und alle, die ihre Zuflucht nicht zu dir nehmen. Wir sehen auf der Rückseite der Medaille dann das Kreuz, unter dem Kreuz das M. Maria und das Kreuz und das M sind wie verschmolzen hier. Man kann Jesus und Maria nicht trennen, das geht nicht. Und dann die 12 Sterne außen herum und dann noch die vereinten Herzen Jesu und Mariens unten. Links das dornengekrönte, dornenumgebene Herz von Jesus und rechts das Herz von Maria, das von einem Schwert durchstochen ist, wie es der heilige Simeon in der Bibel prophezeit hat. Dein Herz wird ein Schwert durchdringen. Dieser heilige Simeon ist ein Heiliger, der mir auch besonders am Herzen liegt. Bitte für uns, wenn Sie mal mit dem Auto nach Medjugorje fahren, dann machen Sie einen Abstecher in Zadar, der berühmten Hafenstadt in Kroatien, denn dort in der Kirche ist der komplette Leichnam dieses heiligen Simeon eben zur Verehrung aufgebahrt im Hochaltar und wird dort wirklich hoch verehrt. Ganz spannend, wie dieser Heilige dann nach Kroatien kam. Es war auch so wunderschön, dank sei Gott, als ich da mit einem Freund eben auf dem Weg nach Medjugorje einmal einen Abstecher gemacht habe. Und dann ist die Sakristanin gleich gekommen. Super nett. Hallo, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Und dann habe ich gesagt, ja, mein Wunsch wäre, ob ich vielleicht die Heilige Messe auch feiern dürfte. Und dann habe ich wenige Minuten später in diesem Heiligtum die Heilige Messe feiern dürfen. Schon ein sehr eindrückliches Heiligtum. Heiliger Simeon aus dem Neuen Testament, bitte für uns. Die Medaille soll geprägt werden, sagt Maria, so wie sie sie sieht. Die Medaille wird geprägt. Der Bischof von Paris wird informiert. Ab 1835 verbreitet sich diese Medaille millionenfach in der ganzen Welt. La Medaille Miraculeuse heißt sie auf Französisch im Original. Es ereignen sich so viele Wunder, dass man die Medaille bald nur noch die wundertätige Medaille eben nennt. Gibt es ganze Schriftenreihen darüber, über wundersame Ereignisse mit der wundertätigen Medaille. Man sieht die Strahlen hier ausgehen aus den Händen, die weißen Strahlen, die dunklen Strahlen. Und dann fragt die begnadete Maria, ja, was sind das für dunkle Strahlen? Ja, das sind die Gnaden, sagt Maria, die ich gerne schenken würde, aber die ich nicht schenken kann, weil man mich nicht darum bittet. Vor Gott sind wir wie Bettler, wir müssen um alles bitten und die beste Wahrscheinlichkeit auf Erhörung ist natürlich, wenn wir durch Maria Gott bitten. Sehr schön, dass diese wundertätige Medaille dann die Marienverehrung in ganz Europa voranbringt und unzähligen Menschen Segen und Schutz gibt. Ich rate auch wirklich von Herzen allen in dieser Zeit, dass man nicht unterwegs ist, ohne etwas Gesegnetes am Körper zu tragen. Bei vielen sieht man das, ein schönes kleines Kreuz um den Hals hängen und dann noch die Medaille von der heiligen Maria dazu. Der Leichnam der heiligen Katharina Labouré ist unverwest. Die Klosterfrau wird 1933 selig gesprochen und 1947 heilig gesprochen. 1933 wird im Hinblick auf die Seligsprechung ihr Grab geöffnet. Der Leib ist unverwest, obwohl er 56 Jahre in einem feuchten Grab gelegen hatte. Selbst die Augen der Toten hatten ihre blaue Farbe erhalten. Die Medaille soll von einem katholischen Priester mit den vorgeschriebenen Gebeten gesegnet werden. Die heilige Maria verspricht allen, die diese Medaille in Ehren halten, viele Gnaden, besonders wenn man die Medaille um den Hals trägt. Die Botschaft der Erscheinung ist klar: Vertrauen auf Gott und Maria, egal was kommen mag, und ja, durch Maria zu Jesus. Ein letzter Gedanke noch zu der gesegneten Medaille. Da gibt es auch in den kirchlichen Büchern ein Gebet zur Auflegung der wundertätigen Medaille, das wirklich sehr, sehr schöne Gebete enthält. Das ist recht wenig bekannt. Das braune Skapulier ist sehr bekannt. Und das wissen viele, dass das braune Skapulier eben vom Priester gesegnet werden muss und dann den Gläubigen aufgelegt wird. Wenn es dann einmal verschlissen ist, dann kauft man sich ein neues, lässt es segnen. Die Auflegung muss nur einmal gemacht werden. Und so gibt es auch kirchliche Gebete zur Auflegung der wundertätigen Medaille mit wirklich wunderschönen Gebeten, dass wir im Leben und im Sterben, heißt es dort, in der mütterlichen Umarmung Mariens eben ruhen mögen. Wir hören wieder ein wunderschönes Marienlied an dieser Stelle. Wir gehen jetzt von Frankreich, Paris, zum nächsten Ort in Frankreich, La Salette, 1846. Ein Ort, der allein schon durch seine wunderschöne Lage eben in den französischen Alpen auch besticht. Unvergesslich, wo ich da einmal hinfahren durfte mit dem Auto in den Sommermonaten, wenn man da die Bergstraßen hochfährt und dann beim Heiligtum ankommt. Sehr beeindruckend auch, eben wie man damals die Kirche gebaut hat ins in die Natur hinein. Am 19. September 1846 erscheint Maria zwei Hirtenkindern. Maximin war damals 11 Jahre alt, Melanie 15 Jahre. Maria saß bei der Erscheinung auf einem Stein. Sie war mit der damaligen französischen Tracht bekleidet. Sie hatte den Kopf in die Hände gestützt und weinte heftig. Die Jugendlichen beschrieben sie als von überirdischer Leuchtkraft und Schönheit. Warum hat Maria bei der Erscheinung geweint, können wir fragen. Weil so viele Menschen sich Gott nicht unterwerfen wollen, hat sie gesagt. Weil sie also Gott und seine Gebote nicht anerkennen wollen und weil so viel gesündigt wird. Maria spricht davon, dass der Tag Gottes, der Sonntag, geheiligt werden muss. Sie beklagt sich, dass so viel geflucht wird. Sie beklagt sich auch über die Priester, die ihre Pflichten nicht so erfüllen, wie sie es tun sollten. Und dass manche Priester eben stattdessen zu sehr dem Geld, der Ehre und den Vergnügungen hinterherlaufen. Die Gottesmutter bittet um Gebet und Buße und spricht auch davon, dass die Kirche eine Zeit lang schweren Verfolgungen ausgesetzt sein wird. Die Gottesmutter kündigt auch an, dass Kriege und Revolutionen die Völker heimsuchen werden. Kann man wohl sagen, dass es vielleicht schon erfüllt ist? Wir sehen jetzt hier Stand März 2026, dass leider viele Kriege sich ausgebreitet haben und revolutionsähnliche Zustände in einigen Ländern und Städten aufgetreten sind. Maria bittet darum, dass die Apostel der letzten Zeiten, wie sie sie nennt, die treuen Jünger Christi, ausziehen sollen, um die Welt mit ihrem Licht zu erfüllen. Der selige Papst Pius IX. War tief erschüttert über diese Botschaft. Die Kinder hatten die Botschaft der Gottesmutter Maria niedergeschrieben und nach Rom geschickt, wo sie anfangs nur der damalige Papst Pius IX. Gelesen hat. Der Papst war tief erschüttert von Ordenspriestern der neu gegründeten Gesellschaft der Missionare von La Salette, wurde er auf die Botschaft und die Geheimnisse der Erscheinung angesprochen. Papst Pius IX. Antwortete damals: Sie wollen die Geheimnisse von La Salette wissen? Nun, das sind sie. Wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle zugrunde gehen. Was soll das heißen, Buße? Buße bedeutet, dass man den Weg der Sünde ernsthaft verlässt, dass man ein Leben anhand der Gebote Gottes führt, dass man viel betet, häufig die Sakramente würdig empfängt, dass man auch bereit ist, freiwilligen Verzicht zu üben, wie zum Beispiel Fasten, dass man sich auch bemüht, den Glauben nicht nur selbst zu leben, sondern auch andere dafür zu gewinnen, beziehungsweise darin zu stärken, wie dies zum Beispiel die Eltern bei ihren Kindern tun sollten. Das ist auch eine schwierige Sache oftmals in den Familien in unserer Zeit. Die Kinder sind ausgerüstet mit der besten Kleidung, mit den teuersten Telefonen, oftmals auch mit dem besten, hochwertigen Bio-Essen. Aber das Wichtigste, der heilige Glaube, wird ihnen vorenthalten. Die Erscheinungen von La Salette wurden 5 Jahre danach, also dann 1851, vom zuständigen Bischof von Grenoble als echt, also übernatürlich anerkannt. 1865 wurde dann die große Wallfahrtskirche fertiggestellt. Wir bleiben noch in Frankreich, wir gehen nach Lourdes, 1858 in Südfrankreich, einer der größten Wallfahrtsorte der Welt. Maria erscheint insgesamt 18 Mal der damals 14-jährigen Bernadette Soubirous in einer Grotte. Maria sagte bei den Erscheinungen: Ich bin die unbefleckte Empfängnis. Sie bat Bernadette: Bete für die armen Sünder, bete für die kranke Welt. Und sie bat mehrmals um Buße. Die Gottesmutter bat damals um den Bau einer Kirche und sie forderte Bernadette auf, mit den Händen im Boden nach einer Quelle zu graben. Auch als Bußübung. Es entsprang dann wirklich eine Quelle, die seitdem jeden Tag über 120.000 Liter Wasser fördert, mehr als ein Liter pro Sekunde. Das Quellwasser zeigte sich schon während der ersten Tage als wundertätig. Viele Menschen wurden von Krankheiten geheilt. Über 50 medizinisch bestätigte Wunderheilungen durch das Lourdeswasser finden sich in den Akten des Wallfahrtsortes. Lourdes ist deshalb besonders als Wallfahrtsort der Kranken bekannt, von denen unzählige jedes Jahr anreisen. 4 Jahre bereits nach den Erscheinungen wurde Lourdes als Marienerscheinungsort dann kirchlich anerkannt. Maria sprach zur heiligen Bernadette: Ich verspreche dir nicht, dich in diesem Leben glücklich zu machen, aber im nächsten. Bernadette trat ins Kloster ein. Sie hatte ein sehr schweres Leben, musste viel leiden und starb dann bereits im Alter von 25 Jahren an Tuberkulose. Sie wurde 1925 selig gesprochen und 1933 heilig gesprochen. Ihr Leichnam ist unverwest. Wir schauen nach Portugal, Fatima, 1917. Auch einer der bekanntesten Wallfahrtsorte der Welt. Groß gefeiert wurde das 100-Jahr-Jubiläum 2017. Maria erscheint insgesamt 6 Mal, 3 Hirtenkindern, Lucia 10, Francisco 9 Jahre alt und Jacinta 7. Jeweils am 13. der Monate Mai bis Oktober. Eingeleitet wurden diese Erscheinungen durch Erscheinungen eines Engels, der sich als der Engel Portugals bezeichnete, 1916, ein Jahr vorher. Der Engel sah aus wie ein junger Mann, unbeschreiblich schön und, Zitat, strahlte wie ein Kristall. Er ermahnte die Kinder: Betet, betet viel, bringt alles, was ihr könnt, Gott als Opfer dar. Als Akte der Wiedergutmachung für die Sünden, durch die er verletzt wird, und als Bitte um die Bekehrung für die Sünder. Der Engel lehrte die Kinder verschiedene Gebete, die er auch zusammen mit ihnen verrichtete. Wunderschön dieses Gebet zur Dreifaltigkeit, wunderschön auch eben das andere Sühnegebet. Mein Gott, ich glaube an dich, ich bete dich an, ich hoffe auf dich, ich liebe dich. Ich bitte dich um Verzeihung für all jene, die nicht an dich glauben, dich nicht anbeten, nicht auf dich hoffen und dich nicht lieben. Bei diesen Erscheinungen Mariens geht es wieder, wie bei allen Erscheinungen, darum, Buße zu tun, viel zu beten, besonders den heiligen Rosenkranz zu beten, am besten täglich. Die Kinder hatten eine Vision der Hölle, wohin, Zitat, die armen Sünder kommen, für die keiner betet und opfert. Das sei uns auch ins Stammbuch geschrieben, dass wir für die armen Sünder beten sollen, opfern sollen, besonders für die keiner betet und opfert. Viel hängt von der Rettung der unsterblichen Seelen, auch von den Gläubigen, von uns ab. Maria spricht, dass Gott auf der Welt die Verehrung ihres unbefleckten Herzens begründen will, und sie bittet eindringlich um die Weihe Russlands an sie. Weiter empfiehlt sie, den Herz-Marie-Sühne-Samstag zu halten, der erste Samstag im Monat jeweils, einen Tag nach dem Herz-Jesu-Freitag. Und sie gibt eine ganz große Verheißung hier: Wer die 5 Herz-Marie-Sühne-Samstage hintereinander macht, der wird alle zu seiner Rettung notwendigen Gnaden für die Todesstunde eben halten. Das Rosenkranzgebet, die Betrachtung halten, die regelmäßige Beichte, fünf Mariens Sühnesamstage hintereinander. Die Kinder bitten Maria um ein öffentliches Wunder, damit alle glauben, dass die Erscheinungen wirklich vom Himmel kommen. Die Gottesmutter kündigt dieses Wunder an für den 13. Oktober 1917. Mehr als 50.000 Menschen hatten sich eingefunden und wurden Zeugen des in der Kirchengeschichte einmaligen Sonnenwunders. Es regnete in Strömen, der ganze Himmel war mit Wolken verhangen. Plötzlich verschwanden die Wolken und die Sonne zeigte sich rotierend, tanzend und springend in verschiedenen Farben. Hunderte Menschen bezeugten dies später unter Eid. 1930 dann, 13 Jahre später, wird Fatima vom zuständigen Bischof als übernatürlich anerkannt. Ein Wort noch zum unbefleckten Herzen Mariens. Maria sagt den Fatima, ihr habt noch zwei letzte Rettungsmittel. Das heißt, dass das dann wirklich entscheidend ist hier. Einerseits der heilige Rosenkranz, andererseits eben die Verehrung des unbefleckten Herzens Mariens. Die Kirche verehrt seit Jahrhunderten das heiligste Herz Jesu. Durch das Herz wird die unendliche Liebe des Erlösers dargestellt. Im Juni wird sogar das Hochfest des heiligsten Herzens Jesu gefeiert. Wir kennen die berühmten Visionen der heiligen Margareta Maria Alacoque in Paray-le-Monial in Frankreich. Und jetzt kommt eben dann zum Herz-Jesu-Freitag, der sozusagen schon sehr gut etabliert ist in der Kirche, die Verehrung des unbefleckten Herzens Mariens dazu, die natürlich auch nicht neu ist. Die vereinten Herzen Jesu und Mariens, das ist auch nicht neu. Das ist eigentlich auch schon seit Jahrhunderten grundgelegt. Das ist etwas, eben die Verehrung der vereinten Herzen Jesu und Mariens. Dann kann man auch noch sagen, das reinste Herz Josefs. Auch da gibt es spannende Dinge über Botschaften, wird berichtet, dass eben die Praxis dieser Verehrung und Andacht so wichtig ist für die Kirche. Noch einmal zur Wiederholung und zum Mitschreiben, die Herz-Marie-Sühne-Samstage. An diesem Tag die heilige Kommunion als Sühne-Kommunion empfangen. Erstens die heilige Beichte ablegen, den heiligen Rosenkranz beten und 15 Minuten über die Geheimnisse des Rosenkranzes zu meditieren. Zum Abschluss noch ein ganz kurzer Blick aus Zeitgründen auf einen Erscheinungsort in Japan und auf einen Erscheinungsort in Afrika. 1973, Akita, Japan. Maria erscheint der Klosterfrau Agnes Sasagawa, die taub war. Auch hier bittet Maria wieder darum, Buße zu tun für die Sünden der Menschen, für den Papst, die Bischöfe und die Priester zu beten. Tag und Nacht, sagt sie, soll der heilige Rosenkranz gebetet werden. Von der Erscheinung wird Schwester Agnes auch angekündigt, dass sie von ihrer Taubheit geheilt werden wird, was dann auch geschieht. Die Erscheinungen ereigneten sich durch eine geschnitzte hölzerne Marienstatue, die für die Begnadete wie lebendig wurde und von einem wunderschönen Licht umstrahlt wurde. Die Phänomene wurden von der Universität Akita überprüft und als wissenschaftlich nicht erklärbar eingestuft. Hier in meinem Skript ist ein schönes Bild, wo Bischof Ito eben links zu sehen ist mit der Wunderstatue, der die Erscheinungen als übernatürlich anerkannt hat, mit anderen Priestern auch hier. 1984 anerkannt, der letzte Blick noch nach Afrika, Kibeho, gibt es ein wunderschönes Buch, Media Maria Verlag, die Erscheinungen von Kibeho. Maria spricht zur Welt aus dem Herzen Afrikas. Das Buch heißt Die Erscheinungen von Kibeho. Mit K wie Klaus, wie man es schreibt, oder wie man es spricht, ihr Bertha, Emil, Heinrich, Otto. 1981 beginnt das, Maria erscheint eben von 1981 bis 1989, drei Mädchen in Ruanda. Auch hier ruft sie die Menschen wieder zur Umkehr, Buße und Gebet auf. Es geht ihr weiters um den schlechten Zustand der Welt, um den Wert des Leidens, um schwere Zeiten, die der Kirche bevorstehen. Die Beho ist bisher der einzige kirchlich anerkannte Marienerscheinungsort in Afrika. Maria nannte sich dort Mutter des Wortes. Jesus ist das göttliche Wort, wie wir das aus der Bibel wissen. Das Wort ist Fleisch geworden und Maria ist die Mutter des göttlichen Wortes. Mehrmals wurde die Frage gestellt, ob ein Traum von Maria auch schon eine Erscheinung ist. Eine Marienerscheinung ist also etwas ganz anderes als ein Traum. Gott spricht auch im Traum zu den Menschen immer wieder, das wissen wir auch aus der Bibel. Echte Erscheinungen kann man auch wissenschaftlich sozusagen beweisen. Die Seher sind dabei wie in einer anderen Welt. Sie sind zum Beispiel völlig schmerzunempfindlich, wenn man ihnen während der Ekstase, Vision, Erscheinung mit einer Nadel in den Arm stechen oder mit einem hellen Licht in die Augen leuchten würde. Wenn die Erscheinung dann wieder vorbei ist und sie wieder zurückkommen sozusagen, spüren sie dann den Schmerz des Stiches. Eine echte Erscheinung kommt natürlich immer von Gott und kann vom Menschen selbst nicht gemacht werden. Liebe Hörerfamilie, ich hoffe, dass diese Betrachtung über die Marienerscheinungen uns anspornt, treuer Gott gegenüber und Maria gegenüber zu leben, uns mehr zu bemühen um die eigene Heiligung und die Rettung auch der anderen im Gebet, in der Buße. Danke Ihnen sehr fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen. Es gibt zurzeit, habe ich gelesen, das ändert sich natürlich auch immer wieder, 25 kirchlich anerkannte Marienerscheinungsorte. Es gibt natürlich viel, viel mehr noch, wo bei den Gläubigen kein Zweifel besteht, dass das übernatürlich ist, dass das auch eben eine echte Erscheinung ist. Und das kann einem ja auch keiner verbieten, wenn jetzt jemand sagt, ich fahre mal nach Garabandal, das ist einer dieser Orte, wo eben was auch schon wieder ziemlich rehabilitiert worden ist, wo die Früchte auch sehr groß sind, sehr gut sind, kann einem keiner verbieten, wenn wir nach Garabandal fahren, einmal nach Nordspanien, den Berg hinauf und dort beten, dort in der Sebastianskirche in die Heilige Messe gehen, einen Spaziergang machen zu den drei Pinien und dort den hochheiligen Rosenkranz meditieren. Danke Ihnen fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes reichen Segen. Es segne und beschütze Sie und alle Ihre Anliegen. Der allmächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib.
Amen.
Amen. Wir danken Ihnen ganz herzlich, lieber Kaplan Dr. Tobias Hauenstein, für diesen gehaltvollen Marienbeitrag. Wir wünschen Ihnen von Herzen in Ihrem Apostolat und Ihrer Medienarbeit den besonderen Segen Gottes an der Hand Marias. Vergelt's Gott und wir freuen uns auf einen weiteren Beitrag. Liebe Hörerfamilie, danke für Ihre Treue, für Ihre Gebete und Opfer. Am Mikrofon verabschiedet sich Andrea Marti. Püezi Gott.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.